Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Happiness Balance, dein Schlüssel zum Erfolg und Lebensqualität. Mein Name ist Christina Lugger. Ich bin Energetikerin, Kinesiologin und Pädagogin mit eigener Naturheilpraxis bei mir zu Hause. Im heutigen Podcast möchte ich mit euch ein bisschen darüber reden, und zwar über das Thema Balance fürs Lernen, Kreativität und Analyse vereint. Das betrifft Schulkinder, Schulthemen, Stress mit der Schule und wie man als Eltern oder als Mama oder als Papa eben damit umgehen kann und wie man das, den Schulalltag den Schulkindern einfach ein bisschen erleichtert. Darüber möchte ich heute gerne mit euch ein bisschen sprechen. Ausschlaggebend war für mich das Buch, das ist schon ein sehr, also es ist ein älteres Buch und zwar von der Carla Hannaford mit Auge und Ohr, mit Hand und Fuß. Da beschreibt sie, wie man Lernprofile, Lernmuster erkennen und wie man die optimal nutzt. Es ist einfach so, dass in der heutigen Zeit Bildungssystem, Schulsystem, dass da eben viele Kinder und Jugendliche einfach in der Schule sehr oft unter Druck stehen, sei es durch Prüfungen, soziale Herausforderungen oder neue Lerninhalten. Und in solchen Situationen, also ich nenne das einfach in solchen Stresssituationen, ist es so, dass man sagt, das dominante Gehirn, also entweder linke oder rechte Gehirn, übernimmt in einer Stresssituation einfach das Ruder. Und ist zwar ein bisschen eine überholte Lieferung, das heißt, es ist nicht mehr so eindeutig. Man kann jetzt nicht mehr sagen, ja, nur die linke und nur die rechte hat jemand dominant, sondern es verwischt schon ein bisschen. Aber also vorwiegend ist es, wenn man in einem Stress ist, hat man eine Gehirnhälfte, die seine eigene als dominante ist, einfach die am aktivsten ist. Das ist ein Überlebensinstinkt, das heißt, wenn, das ist noch von unserem Steinzeitgehirn, ist es so, wenn jemand in einer Stresssituation ist, und das sind sehr oft die Kinder während einer Ansage, während eines Diktats, während einer Schularbeit, während eines Tests oder einer Prüfung an der Tafel, haben die Kinder, Schulkinder einfach eine Stresssituation. Der Körper ist auf Stress gepolt und unser Gehirn ist eben so, dass es sagt, entweder würde jetzt am liebsten flüchten, also raus aus dieser Situation, ist oft sehr nicht möglich, außer das Kind muss ganz dringend auf die Toilette, aber meistens müssen sie dann da ausharren und bleiben, oder sie beginnen, die nächste Methode wäre dann das anzugreifen, ist auch nicht möglich. Was ich aber als Pädagogin schon oft auch erlebt habe, ist so, dass während der Schularbeit oder während eines Tests, dass so eben Kinder dann wirklich wütend einfach den Zettel zerreißen. Das ist ja sozusagen dieser Angriff, weil sie aus dieser Stresssituation nicht kommen. Und die dritte Methode, die sie dann anwenden können, auch wäre, in die Starre zu verfallen. Und sehr oft ist das vielleicht auch zu erkennen, wenn viele Eltern, wie mir auch in der Praxis, weil ich bin in der Praxis, wo auch sehr viele Eltern mit Kindern kommen, dass dann die Eltern sagen, zu Hause hat das Kind alles gewusst, hat alles gelernt, alles gewusst, hat total viel gelernt. Wie er dann nach Hause gekommen ist oder sie, das Mädchen, hat sie dann gesagt, na, ist mir eh gut gegangen, ich glaube, es wird ein Zweier. Und die Schularbeit ist dann eben auf nicht genügend ausgefallen. Also das höre ich ganz oft, dass sie sich oft nicht einschätzen können. Und das ist für mich so ein typisches Verhalten, für mich jetzt, dass die Kinder dann in der Starre waren und gar nicht bemerkt haben, dass sie eigentlich das Gehirn auf das fokussiert war, irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Und deswegen waren die ganzen Lerninhalte, die abgespeichert sind, nicht so abrufbar, wie sie eigentlich zu Hause waren, ohne diese Stressing-Situation. Und das kommt immer mehr vor. Also es war schon zu meiner Schulzeit, ich bin über 50 Jahre, war das immer, wir haben immer Schule, war immer ein Thema, immer Stressthema. Was jetzt, glaube ich, noch ein bisschen dazu kommt, ist, dass einfach die Kinder, bei mir war noch so, meine Mutter war zu Hause, bin immer nach der Schule nach Hause gegangen, es war da ein bisschen stressiger. Ich bin aus dieser Schulsituation trotzdem herausgekommen, habe dann am Nachmittag frei gehabt, habe mich draußen in der Natur bewegen können, war viel unter meinen Freundinnen und Freunden und da habe ich halt geschaut, dass sie das alles immer schnell erledigt, die Übungen oder das, was zum Lernen war. Und das war nicht so der Fokus meiner Eltern oder meiner Mutter. Mein Vater hat sich sowieso gar nicht interessiert, aber meine Mutter nicht so der Fokus auf das, was ich alles schaffe und ob ich in der Schule wohl die Hausaufgabe gemacht habe und schon gelernt habe. Also dieser Fokus hat sich jetzt extrem zugespitzt in den Familien. Das geht in der Volksschule noch, erste Klasse ist das noch leichter möglich, aber beginnt auch schon so, dass die Kinder einfach sich wehren, wenn die Eltern zu Hause während der Hausaufgabe oder am Abend fragen, und hast du alles in der Nachmittagsbetreuung oder im Hort alles erledigt? Und die Kinder wollen eigentlich nichts mehr mit der Schule zu tun haben. Und wir als Eltern haben aber immer noch dieses Gefühl, wir müssten noch einmal drüber schauen, wir müssten noch einmal schauen, dass es korrigiert wird, dass es besser wird, noch einmal ausradiert und das musst du noch einmal machen, das musst du noch einmal lernen, die Vokabel. Also es ist ein enormer Fokus im täglichen Leben auf die Schule gerichtet. Und das ist für meiner Meinung nach einfach ein Dauerstress, den unsere Kinder und Jugendlichen einfach ausgesetzt sind. Und das dürfen wir auch als Erwachsene nicht vergessen, auch als Lehrer, Lehrerinnen nicht vergessen, dass sich eigentlich das ganze Leben um das abspielen sollte und einfach unsere Kinder und Jugendlichen sich jetzt beginnen, generell einfach dagegen zu sträuben. Die wollen nicht, dass die Mama noch einmal über die Hausaufgabe drüber schaut oder mit ihnen gemeinsam die Hausaufgabe macht. Aber ist dann wieder so ein Kreislauf, weil sehr oft, wenn du da sagst, als Mutter, dann sagst du, ja, dann machst du das halt alleine, dann haben sie auch dieses Selbstbewusstsein auch oft schon verloren, die Kinder, dass sie das dann auch wirklich abgeben, ohne dass die Mama noch einmal drüber schaut. Also es ist immer so, da sollte man wirklich einen Ausgleich und eine Balance finden, meiner Meinung nach. Und es ist aber auch so, dass eben laut Carla Hannaford, also die, von deren Buch ich am Anfang gesprochen habe, die sagt, es gibt ein Lernmuster und Grunddominanzmuster und insgesamt gibt es 32. Das heißt, die Gehirnhälfte, also die Dominanthälfte, Hemisphäre ist eines ist bei jedem die dominantere Gehirnhälfte, ist entweder die rechte oder die linke. Die rechte ist ursprünglich eben für die räumliche Wahrnehmung sozusagen vom Ganzen zum Einzelnen aufgeteilt. Da werden eben Bilder, Rhythmus, Bewegung, Emotionen, Intuition, neuartige Ideen, künstlerische Inspirationen, entscheidende Einsichten und ein bisschen so dieses Kreative gebildet sozusagen. Oder es gibt die linke, die Logikhemisphäre, das ist so dieses logische Denken, bezieht sich vom Einzelnen in das ganze Bild. Das sitzt des Alphabets, der Zahlen, der Syntax, der Rechtschreibung, logisches Aneinanderreihen, analytisches Denken. Das war vor ein paar Jahren wirklich noch ganz getrennt. Das kann man jetzt kann man das nicht so einheitlich mehr sagen, dass das wirklich das eine ist nur in der rechten und das andere ist nur in der linken. Aber im Allgemeinen kann man es trotzdem hernehmen und sagen, okay, die rechte Hemisphäre ist zum Beispiel von mir die dominantere oder die linke ist von mir die dominantere. Das kann man austesten. Da gibt es verschiedene Methoden, die man austesten kann. Das findet man auch im Internet. Dann weiß man, okay, ich bin eher rechtsdominant und linksdominant. Und idealerweise ist es so, dass beide Gehirnhälften natürlich miteinander optimal zusammenarbeiten, dann ist das überhaupt in der Schule kein Thema und dann kann man alles, was man gelernt hat, ob man jetzt das Kreative, das Musische oder das Analytische, die Syntax, die Rechtschreibung, kann man miteinander kombinieren, stressfrei kann man das noch außen bringen und macht man das eben, ja, hat man keine Schulthemen und keine Stressthemen und keine negativen Noten. Dadurch, dass aber sehr viele Kinder in gewissen Situationen Stress haben, wann auch immer, warum auch immer, ist es so, dass die beiden Gehirnhälften nicht hundertprozentig miteinander arbeiten. Und das nächste ist auch, dass man sagt, man achtet aber auch, welches Auge ist dominant. Das heißt, welches dominante Auge sozusagen Das Dominante ist, das hängt davon auch ab, das, oder besser gesagt, man benötigt das für das Lesen. Wenn man zum Beispiel das linke Auge jetzt dominant hat, führt das dazu oft, dass man die Buchstaben und die Zahlen verdreht, kann man ein bisschen so sagen, wenn das linke Auge dominant ist. Und das ist eben auch zu schauen, hat es jetzt im Lesen Schwierigkeiten, wo ist das dominante Auge? Leserichtung beginnt immer von links nach rechts. Und wenn du jetzt das rechte Auge, wenn du das rechte Auge dominant hast, dann hast du da immer ein bisschen Schwierigkeiten. Ist jetzt alles nur allgemein gefasst und nicht so gravierend, sondern wenn alles zusammenkommt und ein Mix ist, kann es eben zu Schwierigkeiten kommen oder zu Schulthemen kommen. Und wenn man dann weiß, okay, wo hat man den Knackpunkt sozusagen, dann kann man ein bisschen auch justieren, weil da kann man dann einen positiven Einfluss nehmen und das erkläre dann ein bisschen im Laufe des Podcasts. Wenn man jetzt natürlich auch schaut, also das sozusagen ist immer die gegenüberliegende Seite von der Hemisphäre, von der Gehirnhälfte. Die gegenüberliegende Seite ist die profitiert sozusagen. Linke Gehirnhälfte ist das rechte Auge, rechte Ohr, rechter Fuß und rechte Hand sind einfach die super funktionieren. Wenn man jetzt aber austestet und erkennt, okay, es ist eigentlich das linke Auge bei mir dominant und Ohr und Hand und Fuß passen auf der rechten Seite, dann muss ich schauen, wie ich mein linkes Auge, wenn ich die linke Hemisphäre auch dominant habe, wie ich das optimal nutzen kann, um auch auf der gegenüberliegenden Seite einfach das Auge auch zu trainieren. Ja, was ist bei der Ohrdominanz? Das heißt, da hat man, wenn man jetzt ein nicht das dominante Auge, also auf der linken Seite bleiben wir jetzt einfach, wenn man die rechte Gehirnhälfte dominant hat und das linke Ohr müsste das, sollte, nicht müsste, sondern sollte das dominante sein, und ich habe aber auch das linke, dann kann eben zur Ausfälle sein, dass man so sagt, man hört so kurze Sequenzen nicht. So kurze Vokale, kurze Lautverbindungen. Kann sein, dass man da ein bisschen eben auch Schwierigkeiten hat. Das Gleiche ist bei der Händedominanz. Das ist wichtig für Gestik und fürs Schriftbild. Die linke Seite ist gut eben für den verbalen Ausdruck und die rechte ist eben kinästhetisch uneingeschränkt zu kommunizieren. Also da hat man eben keine Schwierigkeiten. Das sind sozusagen nonverbale Botschaften, die man damit eben vermitteln kann. Und wenn man jetzt die Fußdominanz anschaut, und sagt, okay, linke Bewegung, linke Seite ist die Bewegung meist gezielt. Da hat man Abläufe, da tut man sich leichter, dass man Schritt und Schritt und Schritt hat man keine Probleme. Das Einzige, was da dann Probleme verursacht, sind eben spontane Bewegungen. Und da kann eben sein, dass man dann stolpert, dass man sich da schwerer tut. Wenn man jetzt auf der rechten Seite das Fuß dominant hat, eben ist eher so, dass man sich spontan bewegen kann, frei und rhythmisch. Und da hat man ein bisschen Schwierigkeiten, so Tanzschritte, links, rechts oder Walzer oder so etwas. Oder im Stress zum Beispiel, da hat man das Gefühl, dass man wie festgenagelt ist, man kann einfach gar nicht weglaufen und man verletzt sich einfach leicht. Das ist jetzt einfach so ein bisschen diese Überbegriffe, wenn man sagt, okay, da linke und rechte. Das Auge ist dominant oder Ohr ist dominant, Hand oder Fuß. Also das kann man alles austesten. Das mache ich in der Praxis. Ist ganz schnell zum Austesten. Und dann kann man eben gezielt Übungen oder einfach bewusst wahrnehmen. Was ganz wichtig ist, ganz, ganz wichtig ist für mich, dass man sagt, es gibt Mischungen eben von 32 Dominanzmustern. Und das hat natürlich einen Sinn, weil jeder Mensch individuell ist. Und jetzt ist es nicht so, dass der eine da Schwierigkeit hat und der andere da Schwierigkeit hat, sondern das sind alles Potenziale in meinen Augen. Und dieser Mischmasch von Menschen, diese vielen Möglichkeiten, wie jeder Mensch funktioniert, ist einzigartig und das sollte man nicht herumexperimentieren und herumnörgeln und sagen, ja, aber jetzt musst du es trainieren, dass du auf dieser Seite dominant oder schau, dass du das Auge auf dieser Seite wirklich trainierst, dass du da, dass das dir da leichter fällt, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder weiß, jeder ist individuell und genau das ist das Richtige und das macht die Buntheit auf dieser Welt aus. Und das, was ich mit diesem Podcast jetzt einfach möchte, ist, dass man vielleicht ein bisschen sich selber kennenlernt, dass man sich selber beobachtet, wo man sagt, okay, wo habe ich Schwierigkeiten? Habe ich eher jetzt beim Zuhören, wenn ich jetzt irgendwas Gehörtes höre und das kann ich mir nicht merken, brauche ich dazu ein Schriftbild. Weil wenn ich lese, dann tue ich mir leichter. Oder zum Beispiel kriege ich auf der Tafel etwas geschrieben und Kinder, die eben das dominante Ohr hinhalten, weil der Lehrer oder die Lehrerin etwas erklären und die Lehrer sagen jetzt, weil es einfach unser Schulsystem so funktioniert, schau bitte her, ich schreibe das an die Tafel und dann das dominante Ohr wegdreht und hinschaut und das die Augen aber nicht diesen Effekt haben, wie das gehörte, dann ist das einfach etwas, wo ein Bereich zu wenig genützt werden kann. Und wenn man das aber weiß, dann sagt man, na, ich tue mir aber leichter, wenn ich höre, ich tue mir leichter, wenn ich es sehe oder ich tue mir leichter, wenn ich eine Knetmasse, ein Knetgummi oder irgendwas in der Hand habe oder meine Füße bewege, weil ich da dann einfach besser zuhören und mich konzentrieren kann. Und das ist mir wichtig, einfach mit diesem Podcast das zu vermitteln, dass es nicht etwas gibt, was negativ ist, was man wegtrainieren müsste, sondern es ist jeder so, wie er ist. Leider ist nur unser Bildungssystem sehr auf die linke Hemisphäre, also auf die Logik, Hälfte programmiert. Und alle Kinder, die nicht in dieser Logikhälfte sind, mit allen Bereichen, dann tun sich einfach oft ein bisschen schwerer, weil unser Bildungssystem und unser Lehrplan einfach auf das abzielt. Mittlerweile, Gott sei Dank, hat sich es eh schon sehr gebessert und sehr geändert, aber wenn man da ein bisschen immer Leichtigkeit in den Schulalltag und in Hausaufgaben oder Wochenendlernen machen möchte, dann kann man da ein bisschen die eigenen Kinder einmal austesten, wo haben sie die dominanten Seiten? Fürs Auge, fürs Hören, für die Hände und für die Füße. Und dann kann man, dann sieht man, aha, okay, der braucht den, wenn er viel Bewegung braucht, bitte weiter hinten hinsetzen, teilweise, weil sie dann die anderen nicht zu so stören. Und das weiß man dann und dann kann man schon einiges Positive verändern. Idealerweise wird die volle Kapazität von beiden Hemisphären genützt. Und da werde ich ein paar Beispiele ihm geben, wie ihr das am besten nützen könnt. Also wenn man zum Beispiel die rechte Hirnhälfte, die gestaltsdominante Gehirnhälfte sozusagen hat und die Logikhälfte dazu mit unterstützen möchte, so auf die Art, so drücke ich das jetzt ganz einfach aus, was man da machen kann, das ist einfach, dass man wirklich bewusst Listen anlegt. Also wenn man so dieser kreative Typ ist und ich möchte aber meine Logik ein bisschen mit reinbringen, dann einfach idealerweise Prioritäten setzen, dann bewusst auf Details achten, Zeitmanagement lernen, dann auch schauen, dass wenn ich etwas anfange, auch zu Ende führen. Dann Vor- und Nachteile einer Entscheidung dokumentieren, das heißt mit 1 und mit 10 bewerten, dass man einfach ein bisschen in das reinkommt, okay, ein bisschen so mit Zahlen bewerten, wie und wie, Mindmapping anlegen, dann große gedankliche Zusammenhänge in Einheiten aufteilen zum Beispiel, dass man das bewusst macht, Gedichte und Lieder aufschreiben und durchnummerieren und Gesprächsbeiträge zum Beispiel, wenn man jetzt Gesprächsbeiträge macht, in Reihenfolgen bringen. Erstens, zweitens, drittens, dass man das einfach aufgliedert. Wenn man jetzt aber sagt, man ist der Logiktyp und ich möchte ein bisschen so die Kreativität reinbekommen in meinen Alltag, dann ist ja eine gute Möglichkeit, einfach der eigenen Intuition ein bisschen mehr zu vertrauen. Ein bisschen intuitiver handeln, einfach versuchen, mutig zu sein. Dann die Zeit und Muße für neue Ideen, Gefühle ausdrücken zum Beispiel oder Brainstorming machen, wie ist es mir dabei gegangen und wie habe ich mich gefühlt, wie ich das gemacht habe. Oder Bilder visualisieren, auch Mindmapping mit Bildern und Symbolen, also nicht Schrift, sondern Bilder und Symbole und Kreativität. Auch auf Impulse aus dem Bauch einfach achten, dass man das ein bisschen schaut. Wandern gehen, schwimmen gehen, in der Natur sich bewegen, Ausdruckstanz, Impro-Theater, das ist Rollenspiele, also das sind einfach so Sachen, die einen einfach auch da in der Kreativität ein bisschen fördern. Einfach auch trainieren, Gefühle und Dinge einfach gefühlvoll auszudrücken und auch einfach langsam und bildhaft sprechen. Oder auch, wenn man jetzt dann sagt, man möchte ja einfach auch, dass man beide Gehirnhälften optimal einfach so spielerisch etwas macht, kann man auch eben klettern, tanzen, Musikinstrument spielen. Das heißt, dass man einfach beide Gehirnhälften miteinander verknüpft. Und für mich ist es immer so diese Bewegung in der Natur, dass man bewusst Schritt für Schritt geht und aber auch diesen Fokus auf die Natur, auf das Rundherum hat, dass man nicht immer nur im Gedankengang drinnen ist und einfach so Gedankenabläufe immer wieder hat, sondern dass man sich wirklich bewusst herausnimmt, bewusst einfach nur auf die Schritte achtet oder bewusst auf die Atmung achtet. Auch so kombiniert man und trainiert man einfach beide Gehirnhälften. Wenn man sagt, ich möchte gerne beide Augen optimal trainieren, dann kann man einfach so dazwischen immer wieder so Übungen machen wie Schielen, Augenbewegungen durch den Raum tanzen oder mit den Augen so liegende Acht formen oder auch mit den Augen an Gegenstand bewusst abfahren mit den Augen. Dann die Hand ausstrecken, den Daumen hochstrecken und auf den Daumennagel schauen und eine liegende Acht zeichnen und nur die Augen bewegen sich mit. Das ist also eine Übung für die Augen. Dreidimensionale Bilder anschauen oder einfach Augen ausruhen. Einfach auf ein Landschaftsbild ganz in Ruhe anschauen, ruhig ein- und ausatmen und einfach einmal schauen. Nur Augenentspannung machen. Einmal schauen, dass man nichts dabei denkt und auch die Augen einmal zumachen, sich Farben und Muster einfach visuell vorstellen, ohne dass man jetzt schaut. Und davon, wenn man jetzt ein Museum zum Beispiel besucht, dass man einfach vom kleinen Punkt vom Bild weggeht, um das Große ein bisschen zu sehen. Das wäre so die Möglichkeit. Wenn man jetzt sagt, beide Ohren optimal miteinander verbinden, da kann man aktives Zuhören, wirklich bewusst zuhören mit beiden Ohren, auch für Kinder Mitmachgeschichten vorlesen, dann Vokale zum Klingen bringen, die Mundhöhlen, a, o, i, o, dass man so einfach sich selber hört, auch vom Mund aus, Mundhöhle aus, gibt es verschiedene Töne, wie hört sich das an? Das Om-Tönen mache ich sehr oft, wenn ich mit dem Auto fahre, wenn ich zu spät dran bin, dann beginne ich dieses Om, dass man das einfach hört im eigenen Kopfraum. Lateralübungen, laut lesen, leise lesen, binaurale Musik, das ist dieses Wing Wave, kann mit Kopfhörer anhören, ist auch ganz toll, das ist von einem Ohr zum anderen immer einmal. Also sich abwechselt, nennt man binaurale Musik oder Wing Wave. Laute singen oder einmal ganz leise sein und den Herzschlag hören. Das nächste wäre dann die Hände. Beide Hände aktivieren. Dass beide eben miteinander gut, dass man beide sehr gut nützen kann. Stricken zum Beispiel, Tonarbeiten, Fingerübungen, dann auch Spiegeltänze. Für die Kinder machen sie gern Schattentänze oder Schattenspiele. Dann haben wir versuchen Gebärdensprache, wer dazu Lust hat, ist sehr interessant. Mit Übungen mit den Händen, Fädelübungen, auch Musikinstrumente wieder lernen. Dann einfach also Ballübungen, also Tennisbälle. Ganz von einer Hand in die andere jonglieren oder mit dem Boden einmal aufpäppeln und einfangen links, rechts. Schreiben und Malen mit der nicht dominanten Hand, also wenn man Rechtshändler ist mit der linken und umgekehrt. Ja, das wären so diese Übungen. Und beide Füße optimal nützen, das ist, so wie ich schon gesagt habe, spazieren gehen, wandern gehen in der Natur. Dann balancieren, tanzen, Fußball, Kampfkünste sind da ideal auch für die Kinder. Einfach auch schauen, dass man, wenn man losgeht, einmal anders weggeht, nicht immer mit dem dominanten Fuß, sollte man einmal darauf achten, sondern mit dem nicht dominanten Fuß weggehen, losgehen, starten. Ja, und spiegelverkehrte Übungen kann man auch machen. Ja, das wären so diese Tipps, um das ein bisschen für den Alltag einfach reinzubringen. Vielleicht macht es deine Übungen bevor mit den Kindern, mit euren Schulkindern, bevor die Hausaufgaben gemacht werden. Einfach. Es gibt da vom Brain Gym verschiedenste Übungen. Man findet das alles im Internet. Oder wenn du möchtest, komm gerne zu mir. Ich stelle euch einfach ein Trainingsprogramm, ein kurzes. Es soll nicht wieder die Kinder überfordern, dass sie da, ich weiß nicht, was für Training machen, sondern machen müssen, sondern einfach ein kurzes, was immer wieder kurz dazwischen rein, irgendeine Übung, Denkmütze, Elefantenwiege, also da gibt es ganz viele, teste ich sehr gerne aus und dann, ja, funktioniert, kann eben sein, auch wenn die Eltern noch mitmachen, dass es dann einfach, ja, leichter dann fällt und einfach schauen, dass man den Stress von den Kindern ein bisschen wegkriegt, dass die Kinder viel Wasser trinken, auch wirklich schauen, bewusstes Atmen und wenn sie wirklich schon Schulangst haben in der Früh, dass man auch da die Übungen macht. Einfach barfuß gehen, auch was trinken, auch Öl auf die Fußsohle, ätherisches Öl auf die Fußsohle einmassiert, das die Kinder sehr gerne haben. Einfach auch einfach so kleine Rituale machen, wo sie dann sagen, okay, das hilft mir. Und damit komme ich heute gut durch und das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Es kann einmal sein, dass es mir nicht gut geht, aber es wird schon wieder besser und ja, dann hat man schon einiges gewonnen. Ich wünsche euch gutes Gelingen für die Schulzeit, ein entspanntes Lernen mit euren Schulkindern, mit euren Kindern und Jugendlichen. Das kann man natürlich mit Jugendlichen auch machen. Und ja, wenn ihr Hilfe braucht, bitte gerne bei mir melden. Ich verlinke euch unten meine Webseite. Wir können ein Kennenlerngespräch auch ausmachen, dass mich die Kinder kennenlernen. Und dann kann ich euch ganz entspannt einfach beraten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Denkt daran, sei das beste Original, das du sein kannst. Tschüss.